Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir uns besonders dem Dienst und Leben des Priesters zuwenden, aber es werden viele Gedanken und Anregungen kommen, die auch überhaupt für christliches Leben von maßgeblicher Bedeutung sind. So wird es sein, dass wir speziell über den Dienst des Priesters nachdenken, aber immer auch Grunderfahrungen des geistlichen Lebens im Einzelnen bedenken. Das, was ich Ihnen vortrage, habe ich vor einem Jahr ziemlich genau in Anwesenheit von Kardinal Stachinski vorgetragen. Und deswegen berührt es mich auf besondere Weise, dass ich noch einmal gerade über das Thema sprechen soll, was wir damals auch uns vorgenommen hatten und was wir in dieser Stunde auch bedenken. Wir wollen dann auch an ihn dieser Stunde eigens im Gebet bedenken. Seit der Frühzeit des Christentums wird der befreiende Sinn des Evangeliums nicht darin gesehen, dass Jesus eine neue Lehre über das menschliche Zueinander bringt. Vielmehr bringt er eine ganz neue Beziehung zwischen Mensch und Menschensohn, die alle Vorstellungen und Wünsche der Sehnsucht nach Liebe und Nähe übersteigt. Ja, Jesus setzt einen neuen Sinn von Freundschaft, der aufs Engste mit einem neuen Sinn des Menschen und seines Daseins verbunden ist. Für Plato und Aristoteles setzt Freundschaft die Gleichheit der Partner voraus. Und deshalb ist zum Beispiel eine Freundschaft des Menschen mit Zeus ausgeschlossen. Wer aber an Christus glaubt und sich zu ihm bekennt, sieht sich unmittelbar in die Freundschaft mit Gott hineingenommen. Die Kunst, Jesus zu lieben und Freund Gottes zu sein, ist die höchste Fertigkeit, die sich ein Mensch im Leben des Glaubens aneignen kann, in die er sich aber auch immer neu einüben muss. Diese Kunst gründet in dem Wissen und in der Anerkennung dessen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Die Kunst aller Seelsorge besteht darin, durch Worte und mehr noch durch Vorbild anderen Menschen zu helfen, sich darüber klar zu werden, wie sehr sie als Kinder bzw. Freunde Gottes fähig sind, Gott zu lieben und wie sie ihn schon längst lieben, ohne es zu wissen. Geistliches Leben ist Otium Sanctum, geheiligte Muße, so Josef Pieper. Wer Gott liebt, strebt nicht danach, etwas zu sein oder etwas aus sich zu machen. Zunächst genügt es, einfach zu sein, auf gewöhnliche und menschliche Art und Weise zu arbeiten und zu leben, zu beten und das täglich Aufgetragene zu tun. Das Entscheidende ist längst mit Christus getan. Deshalb brauchen nicht wir etwas noch tun und es hängt nicht von unserem Tun ab. Das höchste Ziel aller Vollkommenheit im Glauben birgt ein tiefes Geheimnis in sich. Wir können Gott nicht vollkommen lieben, außer wir lieben uns selbst vollkommen, weil wir von Gott geliebt sind. Und wir lieben uns zuerst vollkommen, wenn wir Gottes Liebe zu uns lieben und wir uns so lieben, wie er uns liebt. Indem wir uns selbst lieben, wie er uns liebt, werden wir ihn lieben, wie er uns liebt. Die vollkommene Liebe stellt das wahre Bild Gottes in uns wieder her, nach dessen Bild wir erschaffen sind. Das wahre Selbst im Leben des Glaubens ist von Gott ausgesprochen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. So können wir sagen, dass sich gerade hier nicht nur das Maß christlichen Lebens findet, sondern auch das Maß priesterlichen Dienens und seiner Heiligung. Was wir über die Freundschaft mit dem Herrn sagen, gilt gerade in einem besonderen und eigentümlichem Maß gerade vom Priester. In der Freundschaft Jesu erfährt er sich unmittelbar von ihm in einen amtlichen Dienst gerufen, indem er ihn im vollen Sinn des Wortes darstellen darf. Christus allein ist Ursprung und Grund des priesterlichen Amtes. Deshalb spricht und handelt der Amtsträger nicht aus eigener Macht, sondern im Namen Jesu. Christus selbst ist es, der tauft, der predigt und die Eucharistie feiert. Der Priester steht zwar für Christus, aber nicht vor Christus. Das bedeutet für den Dienst des Priesters als Ikone Christi, diese ist nicht die Vertretung eines Abwesenden, der nur durch Stellvertreter handeln kann, sondern Priester sein bedeutet Zeichen sein und Zeichen setzen für den gegenwärtigen und unmittelbar wirkenden Herrn, damit die Gemeinde sich ihm und seinem Wirken öffnet. Weil Christus auferstanden ist und als der Auferstandene in seiner Kirche gegenwärtig bleibt und in ihr handelt, darf das Amt und der Dienst des Priesters die Unmittelbarkeit zu Christus nicht verstellen, sondern muss sie vermitteln. Denn, so Augustinus, Christus wollte nicht, dass der Diener seine Hoffnung auf den Diener setzt. Christus allein ist Herr der Kirche. Aber, so fragen wir, wie übt nun Christus als Priester, als der einzig wahre Priester, sein Amt in der Kirche aus? Das Persönlichste eines Menschen zeigt sich in seinem Tun. Nicht anders verhält es sich mit dem christlichen Beten. Sein zentraler Ausweis ist das Handeln. Nach ihm werden wir und unser Leben am Ende der Zeiten beurteilt. So auch Matthäus 25, 33 bis 46. Nicht, was wir gebetet haben, wie fromm wir geredet haben, sondern was wir für den Geringsten getan haben, das wird die Maßgabe unseres Lebens sein. Wer betet, dass Gottes Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, sieht sich in die Pflicht genommen, wie es in der Bitte heißt, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Wer also nicht tut, was er betet, wird Gottes Handeln nicht an sich erfahren. Christliches Beten ist alles andere als ein Plappern. Sein Ernstfall im Leben erweist sich als Ausweis rechten Betens. Der Beter sieht sich in den Auftrag der Zeit hineingenommen und nie wird es ihm möglich sein, sich im Gebet aus dem Jammertal dieser Erde herauszubeten. Die Wirklichkeit dieser Erde und des menschlichen Lebens ist nicht so schlecht, dass sie sich nicht dennoch als Ort rechter Begegnung mit Gott erweisen kann. Der Nutzen des Eigenbetens kommt dem Einzelnen zu, sobald er betend zu dienen bereit ist und nicht auf das Seine bedacht ist. So ist es recht, dass wir sagen können, auch für den priesterlichen Dienst zeigt sich das Wahre und Eigentliche im Handeln. Es kann zwar sein, dass alles Handeln ins Gebet gelegt werden kann, denn reinem Beten ist eine existenzielle Kraft zu eigen, wie der angenagelte Gekreuzigte zeigt, da er nicht aufhörte zu beten. Deshalb beschränkt sich auch die Kirche nicht auf das Handeln, sondern tritt unentwegt in das Gebet vor Gott ein. Auch die Eucharistie wird nie zu Erbauung gefeiert, will sie doch mehr sein als eine fromme Meditation, nämlich der entscheidende und allumfassende Dienst an der Sache Gottes. Das Gebet der Eucharistie liegt sogar jedem persönlichen Beten voraus. Das Gebet der Eucharistie ist objektive Mystik, die dann subjektiv immer nur ansatzweise nachvollziehbar bleiben wird. Aber nicht die subjektive Erfahrung ist in der Eucharistie entscheidend, sondern die Bereitschaft und Offenheit für das, was sich am Menschen vollziehen will, das, was er da geschenkt bekommt. Menschliches Leben ist aber irdische Existenz, unvollendet, unheil, beladen mit der Last der Geschichte, fern von jedem vollbracht. Der Mensch ist nicht reiner Geist, sondern bleibt eingebunden in Volk, Familie, Land, Ort und Zeit. Auch der Christ lebt kein engelgleiches Leben. Er sieht sich in die geschichtliche Konkretion der Nachfolge hineingenommen. Das Leben im Glauben und Gebet ist in die Schwere der Zeit und des Auftrags eingegraben. Es vollzieht sich in all den Zufällen des Weges. So gibt es eigentlich kein rein geistliches Beten, sondern man wird immer die Dinge des Lebens mit hineinnehmen müssen. Es bleibt ein kreatürlicher Rest, der immer neu als Erdverbundenheit und als Endlichkeit mit zum Thema, ja zum Inhalt des Gebetes wird. So wie Gott selbst Mensch und Leben geworden ist auf dieser Erde. So können wir sagen, christliches Beten ist ein Beten mit der Erde im Auftrag für die Menschen und im Dienst an ihnen. Doch zugleich ist Beten auch etwas, was geschieht in und mit der Kirche. Gleiches gilt auch für Christus und für den Priester. Auch Christus betet nicht allein, sondern er betet mit uns zu seinem und zu unserem Vater. Ja, er ist in allem uns gleich geworden, damit er mit uns betet und damit wir mit ihm beten können. Er ist in allem uns gleich geworden, außer der Sünde, um unablässig betend für seine Geschöpfe einzutreten und sie alle aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit und das Leben in Fülle zu führen. So ist das Beten nicht fromme Übung, sondern Erweis der höchsten Christusfreundschaft. Und wir dürfen sagen, Christus ist wirklich Mensch geworden, um mit uns zu beten, damit wir mit ihm beten, zu seinem und zu unserem Vater. Und er ist es, der unablässig betend für uns eintritt. Was bedeutet aber so etwas und ein solches Verständnis des christlichen Gebets im Leben und Dienst eines Priesters? Zuerst dürfen wir sagen, priesterliche Spiritualität ist nicht etwas, das sich der Priester selbst aneignet, indem er sich selber in ein geistliches Leben einübt. Vielmehr erwächst das Leben der Heiligung unmittelbar und wesentlich aus jenem Gebet, das wir als das Eigentliche des christlichen Glaubens bezeichnet haben. Denn der Priester sieht sich in allem getragen und bestimmt vom Gebet Jesu. So können wir sagen, die große Erfahrung priesterlichen Dienstes ist zunächst genau das, dass er nämlich hineingenommen ist in das Gebet Jesu und dass Jesus für ihn stellvertretend beim Vater eintritt. Dies können wir noch konkreter fassen. Es gilt nämlich in einem ganz spezifischen Sinn. Ohne Unterlass betend tritt nämlich Jesus für die Seinen ein, die er für seinen Dienst erwählt hat. So heißt es bei Lukas 22, Simon, Simon, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Jeder Priester weiß, dass er vornehmlich von dem Gebet Jesu getragen ist. Jesus, der auch heute für seinen Priester und seine Priester eintritt. So weiß sich der Priester von Jesus nicht nur in das Gebet eingeführt, sondern ebenso in all seinem Tun und Sein von Jesu Gebet getragen. Auf Jesu Gebet hin wandelt sich dann der Mensch im Dienst des Herrn. Simon wird nun zu Petrus und Saulus zu Paulus. Denn Christus bringt betend in ihnen zur Vollendung, was sie aus sich heraus nicht vermochten, sodass sie sich verirrten und ihn verleugneten. Erst als Petrus wird Simon fähig, den Herrn zu lieben. Und erst als Paulus vermag Saulus endlich Gottes Wort zu verstehen. Sobald also der Diener des Herrn in Christus wurzelt, vermag er ihm betend zu antworten, ich in ihnen und du in mir. Wer sich zum Gebet aufmacht und wer in Christus betet, muss sich nicht mühsam hineinwagen in ein ihm fremdes Tun, auch wenn sein Tun nicht von dieser Welt ist, da diese Gott niemals angemessen ist. Vielmehr hat er sich zu sich selbst und seiner in ihm schon immer verborgenen Wirklichkeit in Christus umzukehren, bis er seinen tiefsten Grund erkennt und von sich bekennen darf, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Galater 2,20. So dürfen wir sagen, nicht der Priester dient dem Herrn, sondern Gott selbst ist es, der seit der Weihe alles im Priester vollbringt, indem er in ihm betet. Dieses Gebet bedeutet die Umkehrung jeglicher Meditationspraxis, wie sie andere Religionen und Heilsangebote verheißungsvoll anpreisen. Es kommt aus dem Unbegrenzten, weil Göttlichen verstanden worden sein, und das heißt aus dem Geliebtsein durch Gott in Christus, der vor seinem Vater betend für seinen Diener eintritt und ihn so zu einem würdigen Arbeiter im Weinberg seines Herrn und Meisters wandelt, auf dass er mit den Dingen des Lebens und der Welt umgeht, wie auch Christus damit umgegangen ist. Im rechten Gebrauch der Dinge und im gläubigen Umgang mit ihnen liegt dann auch der Segen, aber zugleich die Not des christlichen Gebetes. Denn der Beter muss aufrichtig bekennen, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Römer 8, 26. Der Beter, auch der Priester, wird es recht immer spüren, dass er nur irdisch, nie göttlich und keineswegs schon in einer Gott angemessenen Weise beten kann. Es scheint geradezu die tiefe Wahrheit christlichen Betens zu sein, dass es ein Versuch ist und bleibt, von dem keiner weiß, ob er gelingt und ob das Gebet überhaupt bei Gott ankommt. Es gibt keinen Erweis und Beweis dafür. Selbst eine mögliche Erhörung des Gebetes wäre kein solcher. Aus dieser Ungewissheit und Unwissenheit erwächst dann die Bitte, Herr, lehre uns beten. Angesichts der Not allen Betens verwundert es aber, dass die Evangelien nur wenig vom Beten Jesu überliefern, vielleicht mit Ausnahme Johannes 17, dem hohenpriesterlichen Gebet. Jesu Belehrung setzt damit ein, dass sie sich nicht an Einzelne, sondern an eine Gemeinschaft, nämlich die Kirche, richtet. Wenn auch der Lehrer des Gebetes als Einzelner betet, die Belehrung, die er teilt, ergeht an die Gemeinschaft der zu Unterweisenden. Er selbst, Jesus selbst, betet nie privat, sondern in der Urform kirchlichen Betens. Er lehrt, was und wie er selber zuerst betet, doch wie im Herrengebet, nicht in der Form des Ich, vielmehr als Haupt der Kirche, ein Du und ein Wir unterscheiden. Christliches Beten bedeutet also keine Versenkung in das eigene Ich, ebenso wenig eine Entselbstung, sondern lässt den Betenden aus sich heraustreten in die Gemeinschaft derer, die an Christus glauben und für die Christus betet. Die Gemeinschaft der Gläubigen lässt sich von Jesus nie adäquat unterscheiden bzw. als ein anderes Subjekt verstehen, ist sie selbst doch nach Aussage des Epheserbriefes seine Fülle. Deshalb können jene, die an Christus glauben, nicht zu ihm beten, sondern nur in ihm beten und durch ihn. Denn er ist es und er bleibt der einzig wahre Mittler zu Gott. So wird auch keiner in der Gemeinschaft der Glaubenden um innere Erlebnisse beten für sich oder sich in bestimmte Erfahrungen hineinbeten wollen. Vielmehr wird es jedem um ungestörte Hingabe an den Herrn im Gebet für die anderen gehen. Denn, so sagt der erste Korintherbrief, die Liebe sucht nicht das ihre. Vielleicht eins der schönsten Worte überhaupt für das Gebet und für das Ziel des Gebetes, die Liebe sucht nicht das ihre. Und umso weniger ich im Gebet nicht das meinige suche, sondern das der anderen, weiß ich, dass ich auf jeden Fall auf dem rechten Weg des Gebetes bin. Das Christentum ist vielleicht die einzige Hochreligion, die eine reine Religion des Wir ist, die das Wir zu seinem Grundprinzip macht. Und dieses Grundprinzip christlichen Glaubens und Betens findet sich in der ganzen Heiligen Schrift ausbuchstabiert und bestimmt und prägt es recht den Dienst des Priesters. Priester ist man nie für sich allein, nie für die eigene Heiligung, nie bloß für den eigenen Dienst, sondern Priester ist man für die anderen, bestellt für die Menschen. Und so gibt es eine innere Solidarität, alles, was der Priester tut, tut er nicht für sich, sondern gerade im Dienst für die anderen. Alles, was er erleidet, alles, was er verkündet, alles, was er sich auch im Gebet aneignet, steht letztlich im Dienst für die anderen. Somit können wir sagen, priesterlicher Dienst ist ein Dienst in Christus, aber so, wie Christus selbst gehandelt hat, nämlich als ein Dienst für die anderen. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir leben heute in einer der großen Krisenzeiten des Glaubens. Die Kirche, eine der letzten Visionen unserer Gesellschaft, scheint zunehmend an Kompetenz zu verlieren, nicht zuletzt gerade in Fragen der Moral. Zugleich erleben wir eines der größten Schismen in der Glaubensgeschichte, nämlich es scheint so zu sein, dass es eine Trennung der Kirche von ihrem Volk und des Volkes von der Kirche gibt. Es scheint, dass die Kirche die Sprache der Menschen von heute verloren hat und dass das Volk sich immer mehr von der Amtskirche verabschiedet. Und all dies prägt auch den priesterlichen Dienst heute. Auch er ist in eine Krise geraten, nicht zuletzt, wie wir es auch im letzten Jahr gesehen haben, angesichts der Fälle des Missbrauchs. So können wir nun einen zweiten Gedanken nehmen, der den Dienst und die Heiligung des Priesters betrifft, nämlich die Dimension des Kampfes und der Versuchung. Im Versuchungsbericht, wie auch in der Begebenheit des Ölgartens, zeigt sich die Dramatik des Lebens in aller Deutlichkeit, und zwar auch für den Diener Gottes. Denn hier handelt es sich um einen Kampf mit Mächten und Gewalten, wie sogar der Diener selbst erfahren hat, Christus. Der Kampf ist von der frühen Kirche seit ihren Anfängen aufgenommen worden, gerade von den Märtern und den Mönchsvätern. Sie fliehen die Welt, nicht um in Einsamkeit und Ruhe ein Leben der Vertrautheit mit Gott zu führen, sondern sie stellen ihr Leben in einen großen theologischen Zusammenhang, von dem der Epheserbrief 6 sagt: Wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereiches. Christliches Leben ist Kampf. Kampf mit den Mächten und Gewalten, aber auch Kampf mit dem Erscheinen und der Macht des Antichristen. Er ist eine Macht, die nicht leicht zu entdecken ist. Nur von den erleuchteten Augen des Glaubens wird er erkannt. Paulus weiß darum, dass dem Kommen Christi am Ende der Zeiten die Apostasie vieler vorausgeht und der Mensch der Gesetzwidrigkeit erscheinen wird, der Sohn des Verderbens. 2 Thessaloniker 2,3. Wer hiermit gemeint ist, wird nicht ausgeführt. Es kann ein Einzelner oder eine ganze Masse von Menschen sein, die ihr Unwesen treibt. Im ersten Johannesbrief wird dem Phänomen dann ein Name gegeben und genau beschrieben, worin sein Tun besteht. Es ist der Lügner, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Und das ist der Antichrist. Dieses Unwesen besteht darin, dass Jesus nicht mehr in seiner Gottheit gesehen und verkündet wird. Er wird nur noch als Jesus, nicht aber als Christus ausgegeben. Vielleicht wird Jesus noch als ein großes moralisches Vorbild ausgegeben, aber nicht mehr in seinem wahren Anspruch. Noch krasser heißt es im 13. Kapitel der Apokalypse, wo ein Tier aus dem Meer genannt wird, das glänzt, dessen Name aber reine Gotteslästerung sind. Und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach, und sie beteten das Tier an. So steht auch der priesterliche Dienst in der Situation des Kampfes, ja sogar des Kampfes mit dem Antichristen. Der Antichrist ist eine Art negativer Vorläufer des kommenden Christus, ohne dass man ihn mit einer konkreten Person in Geschichte oder Gegenwart genauer identifizieren kann oder müsste. Es können antichristliche Erscheinungen und Trends sein, aber auch stillmachende Abmachungen und Konsensbildungen, die sich langsam einschleichen, aber von der eigentlichen Sache wegführen. Ja, der Antichrist tritt an die Stelle Christi und vertritt angeblich die Sache Jesu, das scheinbar Gute und das anscheinend von Jesus immer schon Gelehrte und Gewollte, aber so, wie es nun den Menschen gefällt. Und von der Botschaft Jesu bleibt nur noch das Humane, gleichsam die entschärfte christliche Botschaft, die Liebe ohne Skandalum, ohne den Widerspruch des Kreuzes. Und so bildet sich eine zivile und humane Menschheitsreligion gleich dem Übermenschen Nietzsches, der gegen Christus selbst auftritt. Es gehört gerade zur Maske des Antichristen, dass er keinen Weltenuntergang deklariert, sondern umgekehrt endlich ersehnte Zeiten heraufzubeschwören scheint. Der nun entfesselte Kampf spielt sich nun nicht nur außerhalb der Kirche ab, sondern mitten in ihr. So verrichtet der Antichrist sein Werk in den Tagen der Endzeit. Es ist ihm nicht unlieb, wenn sein Werk bestritten oder er selbst missdeutet wird. So wird er zuweilen nur das Böse genannt, aber nicht mehr der Böse. Alles, was die Kirche tut bzw. im Namen Christi erreicht wird, steht aber unter einem eschatologischen Vorbehalt. Das Wohlsein in dieser Welt ist nicht das letzte Wort und der einzige Maßstab, unter dem menschliches Leben steht. Es ist vielmehr in Verantwortung genommen. Und dies alles bestimmt auch den priesterlichen Dienst. Priesterlicher Dienst ist Kampf, ist sogar Begegnung mit dem Antichristen. Es ist die Begegnung mit den Wünschen der Menschen nach einer entschärften Religion, nach einer humanen Religion, ja schließlich nach einem Christentum ohne Kreuz. Das, was hier vielleicht noch äußerlich aussehen mag, hat aber auch eine innere Dimension, nämlich im Kampfplatz des eigenen Herzens. In der gegenwärtigen Situation fällt mir besonders das Werk von George Bernanos ein. Heiliger und Sünder bestehen in demselben Menschen, und der Teufel scheint den Menschen auseinanderzubrechen, durcheinander zu wirbeln, wie schon der Name Diabolos sagt. Es gibt nicht mehr das Milieu des Heiligen und das des Verbrechers. Alles scheint sich ineinander zu schieben. Die Anfechtung und die Anfrage treten hier nicht von außen an die Kirche herein, sondern von innen. Dabei zerstört der Böse nicht bloß das Innere, das Herz eines Menschen. Vielmehr scheint er auch das Antlitz der Kirche vernichten zu wollen. Und so richten sich die Angriffe momentan auch gegen die katholische Kirche. Hier scheint es sich besonders zu lohnen. Und Papst Benedikt führt hierzu in einer Ansprache aus: Die Schule des Glaubens ist kein Triumphmarsch, sondern ein Weg voller Leid und voller Liebe, voller Prüfungen, voller Vertrauen, das jeden Tag erneuert werden muss. Petrus, der vollkommen Treue versprochen hatte, lernt die Bitternis und die Demütigung der Verleugnung kennen. Der Überhebliche lernt auf eigene Kosten die Demut kennen. Auch Petrus muss lernen, dass er schwach ist und der Vergebung bedarf. Als die Maske endlich fällt und er die Wahrheit, das schwache Herz eines gläubigen Sünders versteht, bricht er in reumütige und befreiende Tränen aus. Nachdem er geweint hatte, ist er bereit für seinen Auftrag. So das Zitat vom Papst Benedikt. Es kann sein, dass einer mit Recht glaubt, von einer Tugend zur anderen voranzuschreiten. Auf einmal aber bricht all dies unversehens zusammen. Es kommt ein schwieriger Augenblick und man ist plötzlich dem Druck nicht mehr gewachsen, den man vielleicht jahrelang durchaus ertragen hat. Und das ist eine Tatsache, die auch Mose an sich erfahren musste. Nun wirft er sich vor, er habe zu viel Mitleid mit seinem Volk gehabt und dabei sich vom Wort Gottes getrennt. So haben wir auch als Priester mit der Erfahrung unserer Schwachheit zu rechnen und müssen die negativen Folgen der Fehler, die wir im Leben des Glaubens und unserer Freundschaft mit Christus begehen, auf uns nehmen. Jesus verspricht den Priestern weder Unfehlbarkeit, noch dass sie vor fehlerhaften Handlungen bewahrt bleiben. Was er ihnen aber verspricht, ist Vergebung und Barmherzigkeit. Gottes Gnade knüpft an kein Ideal des Menschen an, wie bei Petrus: Herr, dich werde ich nie verraten. Nein, Gottes Gnade knüpft nicht an das Ideal des Menschen, sondern an seine Schwäche an. Doch wer vor Gott erkennt, wie es um ihn wirklich steht, erfährt sich erhoben und bekennt mit dem Gesang des Magnificat: Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Der Weg der Christusfreundschaft beginnt mit der Forderung, die eigene Unvollkommenheit anzunehmen und nicht aus ihr herauszubegehren. Nur so wird jede Krise eine neue Seite und eine tiefe Erfahrung der Freundschaft mit Christus eröffnen. Und vermutlich ist das genau das, was wir gegenwärtig erfahren. Nicht der Priester als Hochwürden, sondern der Priester als derjenige, der wie Petrus den Weg der Umkehr geht und sich neu durch Gottes Gnade ein Geschenk der Vergebung geben lassen muss. Alles entscheidet sich dann, ob der Priester umkehrt zu seiner ersten Liebe. Die frühe Tradition, und wir haben es schon einmal bedacht, fragt mit Thomas von Aquin: Wie kann es eigentlich sein, dass Adam und Eva in der größtmöglichen Nähe und Vertrautheit mit Gott gelebt und sich doch von ihm abgewandt haben? Und wie kann es sein bei den Jüngern, die über Jahre mit Jesus den Weg gingen, dass sie ihn schließlich verraten haben? Und die Antwort der Tradition ist, dass sie Langeweile, dass sie die Arkadia erfahren haben. Gott ist langweilig geworden. Und es trifft sie nun der Vorwurf der Stadt Laodicea: Ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärest du doch kalt oder heiß, weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Mund ausspeien. Apokalypse 3,15. Die größte Gefahr im priesterlichen Dienst ist nicht nur die Begegnung mit der Versuchung, sondern erst recht die Begegnung mit dieser Arkadia, mit der Trägheit, ja, dass alles Gewohnheit wird und zur Nachlässigkeit führt. Ein Priester, der Tag für Tag mit den heiligsten Dingen zu tun hat, Tag für Tag das Wort Gottes in seinem Mund trägt und Tag für Tag die Sakramente spendet, er ist erst recht in der Gefahr, dass all das bloßer Alltag wird, dass er das Heilige nicht mehr vom Weltlichen trennen kann und vor allem, dass er in seinem Leben verbürgerlicht. Dass es am Anfang vielleicht den großen Aufbruch gab, den Aufbruch zu den evangelischen Räten, aber dass sich schließlich über die Jahre Langeweile, Lustlosigkeit, Müßigkeit, Schläfrigkeit, Unruhe und anderes mehr einstellen. Ja, dass der Priester verzweifelt nicht er selbst sein will, dass er Abstriche macht an seiner großen Berufung und dem großen Auftrag seines Dienstes. Und dass er eher sich der Bequemlichkeit hingibt. Hier entscheidet sich, ob der Priester noch einmal neu aufbricht, nämlich zu dem ersten großen Aufbruch, zu dem er sich am Anfang seines Weges aufgemacht hat. Die Propheten gehen hier noch einen Schritt weiter. Sie sagen: Es ist nicht nur der Kampf, nicht nur die Versuchung, es ist auch nicht nur die Erfahrung der zunehmenden Verbürgerlichung in der Arkadia und in der Gewöhnlichkeit des Lebens, sondern es gibt noch eine dritte Kampfeserfahrung, nämlich die Enttäuschung über Gott. Es kann sein, dass ein Priester aufgebrochen ist über viele Jahre und einen Weg geführt wird, der ihm unerwartet zugemutet wird. So wie es in Johannes 21,18 heißt, dass er plötzlich älter geworden einen Weg geführt wird, den er so nicht gedacht und sich erträumt hatte. Und dann steht er in der Gefahr, Jesus selbst zu beschuldigen, das hätte ich von dir nie erwartet. Die Heilige Schrift ist voll von Beispielen solcher Klagen, wo die Diener Gottes darüber klagen, weil sie erfahren, dass Gott sie letztlich enttäuscht. Und hier brauchen wir nur in den Psalmen und bei den Propheten nachzulesen. Es ist typisch für so manchen Lebenstraum eines Jugendlichen, dass er von Aufträgen träumt, die ihm leicht fallen, von dem Beifall, der ihm entgegengebracht werden wird, von den großen Erfolgen, die ihm in den Schoß fallen, ohne dass er dabei jemandem wehtut. Und so heißt es auch von dem jungen Mose: Als Mose 40 Jahre alt war, kam ihm in den Sinn, nach seinen Brüdern, den Kindern Israel, zu sehen. Er sieht sie schon in der Rolle eines großen Befreiers und übt diese Rolle gleich aus. Da sah er, wie einem Unrecht angetan wurde. Er verteidigte ihn und verschaffte dem Bedrängten sein Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er glaubte, seine Brüder würden merken, dass Gott sie retten wolle durch seine Hand, dass sie ihm Beifall spenden würden. Doch, so heißt es gleichsam lakonisch, sie merkten es nicht. Lesen Sie nach in Apostelgeschichte 7. Solche Träume gehören zu jedem Leben. Viele unserer Enttäuschungen, Bitterkeiten erklären sich aus dem, was wir uns einmal von unserem Leben erträumt haben, nämlich von den Erfolgen im kirchlichen Dienst, von den Einsätzen und unserem Engagement für Christus und sein Reich. Auch Jesus kannte solche Träume, nämlich die Welt zu erlösen und sie zu befreien. Der Teufel scheint es darauf angelegt zu haben, ihn bei diesen Träumen abzuholen, beziehungsweise sie in ihm wachzurufen, um ihn auf einen irrigen Weg zu führen. So die drei Versuchen im Versuchungsbericht. Aber Jesus weist sie eindeutig ab, da sie nicht mit dem Willen des Vaters übereinstimmen. Matthäus 4. Die Dynamik der inneren Untreue beginnt nicht selten unspektakulär, meist bei recht guten Anfängen, guten Dingen. Oft ist es so, dass man sich aus Freude an der eigenen Berufung oder an der Arbeit im Weinberg reichlich und aufopferungsbereit einsetzt. Doch schließlich arbeitet man zu viel, wünscht sich einen umwerfenden Erfolg und dies alles in dem guten Glauben, man mache dies alles so richtig, dazu sei man ja berufen und die Arbeit im Weinberg verlange es. Doch man fühlt sich müde und verschiebt das Gebet auf einen späteren Zeitpunkt, der in Wirklichkeit nie eintritt. Vor allem hält man nicht mehr die Grenzen ein, die einem physisch und psychisch gesetzt sind. Gleichzeitig kann sich eine Art Neid melden, die meist bemäntelt wird in einer Traurigkeit. Man ist traurig, weil es um die Kirche, die eigene Diözese oder den Orden schlecht bestellt ist. Es geht schlecht. Doch letztlich deshalb, weil andere einem vorgezogen und mit Dingen betraut werden, die man für sich selbst erwartet hatte. Hier hilft nur das ehrliche Bekenntnis, dass die Traurigkeit, die einen beschleicht, eher Frustration aus Eifersucht ist. Auch Mitbrüder oder Mitarbeiter können einem aus Neid und Eifersucht zusetzen. Diese Erfahrung gehört zu den entscheidenden Herausforderungen im Leben Jesu. Die anderen lehnen sich zunehmend gegen ihn, den Gerechten, auf, der den Weg der Liebe und des Friedens gehen will. Und sie wollen sehen, wie weit seine Liebe reicht. Entscheidend wird sein, dass man sich bei solchen Reaktionen nicht aufhält oder von dem eingeschlagenen Weg abbringen lässt. Nur dann bleibt man frei, um in Treue zur eigenen Berufung, zur Vollgestalt der Liebe zu Christus heranzureifen. Ob ein Mensch zu dieser Reife kommt, entscheidet sich, ob er zum Eigentlichen seines Wesens und seiner Berufung vordringt und darin innerlich wächst. Wir wollen nun in einer letzten Betrachtung zwei Grundvollzüge des priesterlichen Dienstes bedenken, die zum einen wohl für jedes christliche Leben entscheidend sind, aber für den priesterlichen Dienst in ganz besonderer Weise. Das eine ist, der Priester steht jeden Tag am Altar und vollzieht das Heiligste der Eucharistie. Und so vollzieht er die Liturgie äußerlich, aber dem muss ein innerlich entsprechen. Und der äußeren Liturgie muss eine Liturgie des Herzens gewachsen sein. Und so möchte ich gerade über die Bedeutung der Liturgie des Herzens im priesterlichen Dienen und Vollziehen der Sakramente sprechen. Es gibt eine Erfahrung des Gottesdienstes, die äußerlich ist und zunächst gleichsam nur Vollzug. Und entscheidender ist, ob dieser äußere Vollzug von dem inneren Vollzug einer Liturgie des Herzens geprägt und begleitet wird. Was ist damit gemeint? Thomas Merton spricht es recht schön aus, wenn er sagt: Tatsächlich lebt ein Priester im Schweigen, oder sollte wenigstens viel Schweigen in seinem Leben sein, um der Messe willen. Der Kanon der Messe sollte aus diesem Schweigen mit unendlicher Kraft und Bedeutung emporsteigen. Die Messe ist das Wichtigste, was wir Priester zu sagen haben. Die Stundenliturgie ist eine Vorbereitung für diese Äußerung. Wir sollten sehr klar erkennen, wann wir reden und wann wir schweigen müssen. Es ist wichtig, 7-mal am Tage zu sprechen, um Gott zu loben. Es ist wesentlich, dass Priester lernen, ihre gewohnheitsmäßigen Aussagen über den Glauben zu unterdrücken, die sie noch nicht gründlich durchdacht haben. Wenn wir als Priester nur das sagten, womit es uns wirklich ernst werde, würden wir sehr wenig sagen. Aber wir sollen Gott auch predigen, das ist es ja gerade. Das Wort Gottes zu predigen verlangt nämlich Schweigen. Wenn die Predigt nicht aus dem Schweigen geboren ist, ist sie Zeitverschwendung. Thomas Merton spricht mit diesem Zitat etwas Wichtiges an, nämlich: Priesterliches Tun ist nicht nur äußerliches Tun. Es ist noch nicht mal der äußere Vollzug der Sakramente allein gefragt, sondern all das, was er gleichsam äußerlich tut, muss innerlich getragen sein von der Liturgie des Herzens, ja auch von einem tiefen Schweigen. Gemeinschaft mit Gott und Dienen für Gott kommt zur vollen Auswirkung, sobald sich die Kommunion in einer schweigenden und einsamen Anbetung fortsetzt. Priesterliches Leben wird eucharistisch, wenn Gott immerfort in der Stille des eigenen Herzens Preis und Dank für seine Liebe erwiesen wird. So entscheidet es sich wirklich im priesterlichen Dienst, ob er alles aus diesem inneren Schweigen und aus dieser inneren Freundschaft mit dem Herrn erwachsen und hervortreten lässt. Ein zweites, nämlich, dass wir kurz fragen, ja, wie sieht dieser priesterliche Dienst aus, der im Dienst der Sakramente steht, aber auch im Dienst des Schweigens. Das, was wir gemeinhin mit den evangelischen Räten bezeichnen oder als Zölibat kurz zusammenfassen, lässt sich mit einem Terminus des Mönchtums vielleicht noch besser umschreiben. Im frühen Mönchtum erhält nämlich die Xenitheia eine besondere Bedeutung. Und zwar als Kehrseite des Zölibats bzw. der Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen. Wir sagen heute gerne, der Priester soll ein Bruder der Menschen sein, er soll mitten in der Welt stehen. Und das ist genau richtig. Aber dieser Dienst mitten in der Welt wird doch immer auch das Kennzeichen dieser Zenitea haben. Und diese findet ihren genuinen Ausdruck im Zölibat. Zenitea heißt Leben in der Fremde. Zenitea als Leben in der Fremde ist unmittelbar gemeinsam mit dem Schweigen zu sehen. Zenitea und Schweigen sind die beiden Grundhaltungen innerer wie auch leiblicher Entsagung. Selbst wer mit anderen zusammenlebt, muss wie ein Pilger in der Fremde leben, indem er sich in nichts einmischt und sich, wohin er auch kommt, letztlich auch heraushält. weil er ein anderes Ziel hat. Es gibt eine innere Heimatlosigkeit, die auch das Leben Jesu geprägt hat, von dem es heißt, dass der Menschensohn nichts hat, wohin er sein Haupt legen kann. Die Erfahrung der Fremde und vielleicht auch der Einsamkeit löst den Menschen von allem, worin er sich vielleicht vorschnell Heimat und Vertrautheit geschaffen hat. Was ihm im einsamen Schweigen zu eigen wird, geht keinen anderen etwas an, außer Gott, dem er sich selbst und sein Leben nun voll Vertrauen in die Hände zu legen hat. Um Gott zu gehören, muss ich mir selber gehören. Ich muss allein sein, wenigstens innerlich allein. Das bedeutet die ständige Erneuerung einer Entscheidung. Ich kann nicht Menschen gehören, nichts von mir gehört irgendjemand als Gott. So schreibt Thomas Merton. Wer die Xenetheia, dieses Fremdsein in der Welt, wahren will, macht sich an Menschen nicht fest, noch legt er die anderen auf sich selbst fest. Die Xenetheia führt nicht aus der Gemeinschaft mit den anderen heran hinaus. Auch Jesus lebte mitten unter den Menschen. Aber sie befreit den Menschen und den Priester von falschen Besitzansprüchen. Die anderen gehören nicht ihm. Und das Leben in der Fremde hat ein positives Ziel, nämlich die Vertrautheit mit Gott und mit Jesus. Denn der Priester gehört Christus allein, auch im Dienst an den Menschen. Denn Gott ist größer als alles, was der Mensch je von ihm erfährt, ja größer auch alles, was der Mensch sich kaufen kann. Wer durch das Schweigen bis ins Innere hinein eine runde Existenz und heil geworden ist, kann dann auch andere heilen. Deshalb ist die Haltung der Xenetheia nicht als Vereinsamung zu missdeuten, denn sie will letztlich für eine geistliche und universale Freundschaft mit allen Menschen öffnen. Eine Erfahrung scheint heute unmittelbar zum Leben des Dienens und Lebens des Priesters zu gehören, dass er keine Zeit mehr hat. Aber es gibt im Leben der Christusfreundschaft eine Grundstruktur, die das mosaische Prinzip genannt werden kann. Mose begegnet keiner Witwe von Nein. Er spricht nicht mit einem Hauptmann. Er sagt keiner Ehebrecherin ein barmherziges Wort. Mose heilt nicht die Schwiegermutter des Petrus. Mose lässt sich nicht mit dem Geldwechsler Levi in eine Diskussion ein, um ihn zur Nachfolge zu berufen. Er kommt nicht zu einem freundschaftlichen Besuch in das Haus von Lazarus, Martha und Maria. Mose heilt nicht Bartimäus. Mose vollbringt viele außergewöhnliche Dinge, aber nichts auf den Einzelnen bezogenes. Moses hat keine Zeit. Mose hat keine Freunde. Mose ist immer mit dem Allgemeinen, mit dem Universalen. Ja, vor allen Dingen fehlt ihm Zeit für die Freundschaft. Ganz anders verhält es sich im Leben Jesu. Er hat Zeit für die Freunde, für seine Freunde. Er hat Zeit nicht zuletzt für die Emmausjünger, indem er sie begleitet, ihnen zuhört, ihnen langsam die Angst nimmt und die Augen öffnet. Er hat Zeit für das eine verlorene Schaf und lässt die anderen zurück. Er sucht die verlorene Drachme und wendet sich dem verlorenen Sohn zu. Jesus scheint sich im Einzelnen zu verlieren, um für die kleinen Dinge des Lebens Zeit zu haben, für die andere normalerweise nur wenig Zeit aufbringen. Und so sagt Erzbischof Montini, Mose hat keine Zeit, Mose hat keine Freunde. Jesus hat Zeit, Jesus hat Freunde. Das ist der Unterschied zwischen dem mosaischen Gesetz und dem Evangelium. Verehrte Hörerinnen und Hörer, dieses Wort von Kardinal Martini steht am Ende unserer Überlegungen. Und das, was wir momentan ständig bedenken in den Strukturdebatten der Dekanate und Pfarren, steht noch einmal unter dem Unterscheidungsmerkmal dieses jesuanischen Prinzips. Jesus hat Zeit, er hat Liebe für den Einzelnen. Und wendet sich gerade diesem Einzelnen zu. Und diesem Dienst sieht sich auch der Priester verpflichtet. So wünsche ich Ihnen noch einen guten Nachmittag und den Segen Gottes.